Der Brautspiegel. Es hat mir einmal einer die Geschichte von dem Brautspiegel und dem kleinen Herrn Leisegang erzählt, als ob sie ihm passiert wäre. Aber sie ist gewiss nur ein Märchen. Er erzählte ungefähr so. Als ich ein halbwüchsiger Knabe war, etwa 12 Jahre alt, da hatten wir eben die Franzosenzeit hinter uns, in der so viele Zöpfe abgeschafft worden sind. Auch die Zöpfe, die bis dahin die Männer getragen hatten, weil es so Mode gewesen war. Nur einige alte Käuze, welche die Veränderung nicht liebten, ließen sich fort und fort ihren Zopf einbinden, wenn sie dazu am Hinterhaupt noch Haar genug hatten. Und wenn nicht, so trugen sie ihre Zopfperücke. Es kümmerte sie wenig, dass sie von der lieben Jugend deswegen geneckt wurden. In meinem Heimatstädtchen hatte nur einer die alte Zierde beibehalten. Und das war der kleine Herr Leisegang, ein wunderliches, etwas erwachsenes Männlein. Er trug sich überhaupt sehr auffallend. Auf dem Haupt hatte er einen Dreispitz und im Übrigen einen grünen Frack voller Messingknöpfe oder sogenannten Jagdschniepel. Dazu schwarz samtene Kniehosen, seidene hohe Strümpfe und Schnallenschuhe. Es hieß, er habe diese Sachen von einem alten Baron bekommen, dem ein benachbartes Herrschaftsgut gehört hatte. Das musste aber schon eine ziemliche Weile her sein, denn die Sachen waren sehr abgeschabt, wenngleich stets sauber gebürstet. Das Ergötzlichste an ihm war für uns Kinder jedenfalls der Zopf. Ich habe später erfahren, dass er Magister gewesen war und Pfarrer hatte werden wollen, aber daraus ist nichts geworden. Er war bei dem alten Baron geblieben, bei dessen Sohn er als Hauslehrer gewesen war, und der sollte ihn darum behalten haben, weil er sich auf gewisse geheime Künste verstanden hätte. Nach des alten Tod lebte er einsam in einem Häuschen am Waldgraben, von einer kleinen Gnadenpension aus dem Barons Hinterlassenschaft. Sehr sonderbar war es, womit er sich beschäftigte. Er war nämlich Freiwerber, das heißt, wenn ein junger Mann heiraten wollte, so half er ihm, eine Frau aufzusuchen und umgekehrt. Es gibt noch ein paar solcher Freiwerber in der Gegend, aber er war der berühmteste. Denn wenn er einmal eine Sache in die Hand nahm, dann ruhte er nicht, bis sie gelang und das zukünftige Paar und die Eltern Ja gesagt hatten. Und alle Ehen, die er gestiftet, waren die glücklichsten von der Welt geworden. Freilich übernahm er auch nicht jede Ehestiftung. Manche junge Leute schickte er mit dem Bescheid fort, sie sollten unverheiratet bleiben, sonst würden sie unglücklich. Und wenn sie darauf nicht hörten, so geschah das wirklich. Geld nahm er für seine Dienste niemals. Für uns Kinder war das ein lustiges Leben in der Stadt. Viel zu lernen brauchten wir damals nicht und für den Zeitvertreib bot die Gegend alle Gelegenheit. Der Landstrich, in dem die Stadt lag, war zwar flach wie ein Teller, aber wir hatten 2 Teiche zur Verfügung, ferner ein Wäldchen, Gräben und Wälle bei der alten Stadtmauer und mitten in der Stadt sogar ein altes Schloss mit Zugbrücke, Schlossgraben und einem unterirdischen Gang. Wir waren sehr zu beneiden. Endlich gab es genug Personen, wie wir ihrer für unseren Mutwillen bedurften, und mutwillig waren wir sehr, ich aber am meisten. Zu diesen Personen gehörte eben der Herr Leisegang. Hätte er freundlich mit uns gesprochen oder wäre er lustig gewesen, so würden wir ihn nicht geärgert haben. Aber er war immer ernsthaft und gravitätisch. Wenn er mit seinem dicken Bambusstock und dem wackelnden Zopf über die Straße ging, und er kümmerte sich um uns gar nicht. Deshalb traf es mich auch wie ein Blitz, als er das erste Mal Notiz von uns nahm und von mir ganz besonders. Es war einmal in der Abenddämmerung und wir trieben unser Wesen auf dem Pflaster. Da kam ein rothaariger Junge um die Marktecke gesprungen und brachte die Botschaft: Herr Leisegang kommt! Schnell, stellt euch an die Wand, sagte ich. Wir sind der Gesangsverein und wir wollen ihm eins singen. Ich werde euch gleich ein Lied machen. Nun überlegte ich einen Augenblick und dann war das Lied fertig. Es hieß: Hückelchen, Pückelchen, Leisegang, hat einen Zopf 3 Ellen lang, hat 2 Strümpf und keine Waden, hat 2 Beine wie ein Faden. Herr Leisegang hatte wirklich sehr dünne Beine, aber es war doch ein recht ungezogener Vers. Ich machte den Gesangsmeister, schwang meinen Stock in der Hand und drehte der Straße den Rücken, deshalb mussten die Sänger mir ansagen, wann Herr Leisegang vorüberginge. Jetzt, sagte der eine, und nun schwang ich den Stock und der Gesangsverein schrie: Pückelchen, Pückelchen, Leisegang, hat einen Zopf 3 Ellen lang, hat 2 Strümpfe und keine Waden, hat... Schon bei den ersten Worten schlichen sich etliche Sänger davon. Und beim dritten hat stob alles auseinander und ein Stock legte sich auf meine Schulter. Wie ich mich umsah, da stand Herr Leisegang vor mir und seine schwarzen Augen blickten mich aus dem glattrasierten, faltigen Gesicht durchdringend an. Ich wollte fort, aber ich war wie gelähmt. Herr Leisegang sagte nach einer Weile mit einer krächzenden Stimme, »Hey, wir sind ein kluger Bursch, weiß schon. Aber hier fehlt's, hier!« Und damit stieß er mit der Spitze seines dicken Bambusstockes auf meine Brust, gerade dahin, wo das Herz so heftig hämmerte. Dann wandte er sich um und ging weiter. Die verscheuchten Küchlein sammelten sich wieder. Sie wollten wissen, was er gesagt hätte, aber ich behielt es für mich, weil ich mich schämte. »Du, er hat dich ja gestoßen«, sagte der Rothaarige. »Das müssen wir ihn eintränken.« Jenes war richtig. Ich führte noch immer den Stock auf der Brust und dies Gefühl wollte sich nachher ein paar Tage lang nicht verlieren. Es ärgerte mich jetzt jedoch, dass er mich gestoßen hatte. »Ja«, sprach ich, »dafür geben wir ihm noch etwas.« »Denk dir noch ein Lied aus«, hieß es. »Das singen wir, wenn er wiederkommt.« »Wir wollen ihm ein Ständchen vor seinem Haus bringen«, entschied ich. »Das ist etwas Neues.« Aber um das Neue dabei war es mir eigentlich nicht zu tun, sondern nur darum, dass er mich dabei nicht sehen sollte. Ich fürchtete mich vor den kleinen schwarzen Augen, die mich soeben durchschaut hatten. Wir stürmten aus dem Wall hinaus und warteten, bis er kam. Wir sahen das nur an dem Licht, das sich jenseits des Grabens in dem kleinen Haus entzündete. Dies Häuschen war in die Mauer gebaut und hatte nach der Grabenseite keinen Ausgang. Vor einem Überfall durch den Alten waren wir also sicher. Als wir möglichst geräuschlos die Grabenwand hinaufkletterten, starrten uns die beiden hellen Fenster in der dichten Efeuberankung wie glühende Augen an. Es war schon dunkler Herbstabend. Ich versteckte mich etwas hinter den anderen, welche auch ein wenig kleinlaut geworden waren. Ich dachte an die Künste, die Herr Leisegang verstehen wollte, und es kam mir vor, als ob das Licht der Fenster bald heller, bald dunkler würde und als ob sich wundersame Töne hören ließen, wie von schnarrenden Saiten. Das neue Lied war schon vorher richtig einstudiert, und so fasste ich mir denn ernstlich ein Herz und gab das Zeichen. Und wie der Lärm des wilden Heeres tobte es. »Herr Leisegang, Herr Leisegang, verschafft mir einen Mann! Es koste, was es kosten mag, 4 Groschen wend ich dran!« Wohl 6-mal wurde das wiederholt, immer fing einer aufs Neue an, wenn wir zum Schluss gekommen waren. Aber da geschah plötzlich etwas Überraschendes. Ein Strom hellen Lichtes, fast wie Sonnenlicht so hell, schoss aus dem einen Fenster über uns hernieder, dass wir geblendet die Augen schließen mussten. Zuvor aber hatte ich noch mit schnellem Blick erkannt, dass am zweiten Fenster die Gestalt des Herrn Leisegang erschien und dass derselbe, anstatt der Perücke mit dem Zopf, eine weiße Zipfelmütze auf dem Kopf trug. Nur ein paar Augenblicke verloren wir die Fassung, dann stürzte alles Kopf über den Abhang hinunter und kletterte drüben auf den Wall. Das war leicht genug, denn immer war es taghell um uns. Bis auf den Wall verfolgte uns das gespenstische Licht vom Fenster des Herrn Leisegang. Dann wurde es plötzlich dunkel, mit einem Schlag. Die Fenster drüben glommen trübe wie zuvor, und wir verloren uns nach Hause, ohne recht zu wissen, wie wir dahin kamen. Die Nacht träumte ich, der Spazierstock des Herrn Leisegang stände auf meinem Herzen. Er hatte sich aber oben in ein dickes Licht verwandelt, wie sie der Küster immer in der Kirche anzündete. Und der Leisegang kam im schwarzen Küsteranzug, den Flor über den Arm geschlagen, und steckte das Licht an. Es brannte so hell, dass mir die ganze Nacht die Augen wehtaten. Den anderen Tag war mir nicht wohl zumute. Ich hatte eine unbestimmte Ahnung, als ob mir die Strafe des Herrn Leisegang drohe. Gewiss hatte er mich bei dem wunderbaren Licht erkannt. Ich lebte in der Stadt bei meiner Tante Salome, die mich sehr lieb hatte, aber im Ganzen streng hielt. Sie war unverheiratet und wohnte recht hübsch, und ich war der Schule wegen zu ihr getan worden, als meine Eltern auf das Land gezogen waren. Da saß sie denn am Nachmittag strickend und ich nicht weit von ihr über die Schularbeiten, als es an die Türe klopfte. »Herein«, sagte Tante Salome, und herein trat Herr Leisegang. Ich wollte vor Scham unter den Tisch sinken, als die kleinen schwarzen Augen mich streiften und wurde rot bis über die Ohren. Doch kümmerte sich Herr Leisegang nicht weiter um mich, sondern sagte bloß, »Ich hätte mit der Jungfer ein paar Worte und dafür Augen zu reden.« Wenn's beliebt, sprach die Tante, sperrte das Nebenzimmer auf und ging mit Herrn Leisegang hinein. Mein Mut war dahin. Ich ließ die Tafel und Bücher im Stich und flog die Treppe hinunter auf die Straße. Als ich am Abend verschüchtert ins Zimmer trat, sagte die Tante erst eine Weile gar nichts. Dann holte sie aus einem Schrank meinen Sonntagsrock und die neue Mütze, legte sie neben mich auf den Stuhl und sprach: »Zieh dich an, du wirst auf die Mauer zum Herrn Leisegang gehen.« »Was soll ich denn da? Ihn um Verzeihung bitten, muss ich dir das wirklich erst noch sagen?« »Allein gehe ich nicht zum Herrn Leisegang, ich fürchte mich vor ihm.« »Schön, so werde ich mitkommen.« Sie kleidete sich ohne weitere Umstände zum Ausgehen an, und mir blieb nichts übrig, als dasselbe zu tun. So schritten wir denn durch die Dämmerung zum Herrn Leisegang. Allein hätte ich zu dieser Zeit um die Welt nicht die kleine, knarrende Tür in dem schmalen Mauergässchen geöffnet und danach die dunklen, wackelnden Stufen erstiegen. Ich bekam das stärkste Herzklopfen, trotz der Gesellschaft der Tante. Herr Leisegang schien uns übrigens erwartet zu haben. Er empfing uns feierlich auf der obersten Treppenstufe, ein Licht in der Hand, und er war noch in vollem Anzug, nur Stock und Dreispitz fehlten. In der Stube stammelte ich meine Abbitte, so gut ich sie herausbrachte. Er klopfte mir auf die Schulter und sagte: »Übermütig sind wir, junger Herr. Wird sich geben, wird sich schon geben. Junger Most, alter Wein.« Dann mussten wir uns auch zur Atelinsesse setzen. Die Stube sah gar nicht wie eine Hexenküche aus, eine Ecke abgerechnet. In dieser standen allerlei sonderbare Apparate und Gläser beisammen, auf deren halbdunklem Gewirr ein paar Lichtreflexe brannten. Ich zerbrach mir den Kopf, mit welchem von diesen Dingen Herr Leisegang am letzten Abend das wunderbare Licht gezaubert haben möchte. Der saß inzwischen und hatte ernsthafte Gespräche mit der Tante Salome, und als ich die erste Neugier befriedigt hatte, horchte ich zu. Die Tante fragte ihn eben, wie es komme, dass er lauter glückliche Ehen stifte. »Sehen Sie, Jungfer Salome«, erwiderte Herr Leisegang, »das ist ganz einfach. Jeder Mensch hat seine bestimmte zweite Hälfte, die zu ihm passt. Das ist immer nur eine, und wenn er die findet und heiratet, so wird er glücklich.«
»Jeder?«
fragte die Tante.
»Ja, jeder«, gab er zur Antwort. »Ich bringe bloß solche zusammen, und deshalb werden sie glücklich.«
Die Tante schwieg nachdenklich und war ganz rot. »Also, wissen Sie wohl, wer zu einem Menschen als seine andere richtige und bestimmte Hälfte gehört?« sagte sie.
»Zu dienen, lebenswerteste Jungfer Salome, das ist mein Geheimnis, mein Geheimnis. Ich kann sie Ihnen malen bis auf das Pickelchen im Gesicht. Sehen Sie, ich habe das noch niemandem gesagt als Ihnen, Jungfer Salome. Bloß des Herrn Barons seliger Gnaden und Ihr Herr Vater, der mein Dutzfreund war, wussten Sie das?«
»Ich werde es für mich behalten«, sagte die Tante und lächelte.
»Ich auch«, fügte ich hinzu.
»Haha«, lachte Herr Leisegang, griff mich bei den Schultern und schüttelte mich.
»Gute Vorsätze, gute Vorsätze. Wir werden wiederkommen, junger Mann, und ein bisschen was lernen vom alten Leisegang, hä?«
Ich nickte verlegen, beschloss aber wirklich, den Vorschlag in Erwägung zu ziehen. »Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Leisegang«, fing die Tante wieder an und errötete aufs Neue. »Warum haben Sie denn aber selber nicht geheiratet, wenn Sie Ihre andere Hälfte kannten?« Ich werde nie das Gesicht vergessen, das der Alte auf diese Frage machte. Er fiel auf einen Stuhl zurück, sodass ihm das Licht gerade ins Gesicht schien. Und nun lief ein Zucken über dasselbe, so wunderlich, dass es mit allen seinen Falten aussah wie eine bewegte Wasserfläche, in die jemand einen Stein geworfen hat. Nur etwas war darin ruhig, und das waren die kleinen schwarzen Augen. Die waren so starr und tief melancholisch, dass es einen erbarmte.
»Habe ich Ihnen wehgetan mit dieser Frage?« sprach Tante Salome mitleidig.
»So, so«, antwortete der Alte nach einer Weile mit dumpfer Stimme. »Sie müssen wissen, es geht mir wie so vielen Junggesellen und Jungfrauen. Glauben Sie nicht«, flüsterte er geheimnisvoll, »dass die füreinander Bestimmten immer zugleich auf der Welt leben. Mancher geht herum, und das Wesen, das sein höchstes Erdenglück ausmacht haben möchte, ist schon 1000 Jahre tot oder wird erst 1000 Jahre nach dem Tag geboren, da man ihn in die Grube scharrt. Die einen von diesen laufen herum und schleppen eine Sehnsucht mit sich, welche die Arme in das Leere streckt und sucht, was doch gar nicht da ist. Und sie träumen bis zum Tod von jemandem, den sie auf Erden nicht finden. Die anderen verlieren die Geduld und heiraten den ersten Besten oder die erste Beste. Das gibt Unglück, Jungfer Salome. Glücklose, kalte, langweilige Ehestände.
Und der leise Gang starrte in eine Ecke, in der ich weiter nichts entdecken konnte als ein kahles Stück Wand. »Sollten die Vorsehen das wirklich zulassen?« fragte die Tante mit sanftem Zweifel.
»Vorsehung, Vorsehung. Jawohl«, sprach der kleine Mann hastig. »Wenn die machen könnten, was sie wollte, dann wäre es gewiss anders. Aber die Geister, die zu Menschen werden und auf die Welt kommen, haben ihren eigenen Willen. Es ist alles in Verwirrung seit dem Sündenfall, Jungfer Salome. Das können Sie mir glauben. Ich hätte auch glücklich werden können. Aber sie kommt zu spät auf die Welt. Zu spät.«
Damit legte er die Hände über die Augen und schwieg.
»Ich weiß, wie sie aussehen wird, Jungfer. Das ist eben mein Unglück. Wie hübsch sie sein wird, so weiß und rot, mit einem Stumpfnäschen und schwarzem Haar und blauen Augen. Das Schönste aber sind die Grübchen, wenn sie lächelt. Es ist unbeschreiblich. Und fremde Menschen, die sie nichts angehen, werden sie bewundern, wenn sie über die Erde wandelt. Das Farbenspiel ihres Reizes und ihre Anmut genießen. Mit ihnen wird sie reden und lächeln. Und ich bin einsam und glücklos. Aber sie wird es am Ende auch bleiben, wenn sie einst auf die Welt kommen wird. Entweder beides, einsam und glücklos, oder bloß das Letzte.«
»Das kann ich nicht glauben«, sagte Tante Salome.
»So«, rief der Alte erregt, »das können die Jungfer nicht glauben. Sie sollen es sehen, sie sollen es sehen.«
Herr Leisegang hatte nichts mehr von seiner gewöhnlichen Würde. Wie ein Eichhorn sprang er von seinem Stuhl auf, umständlich murmelnd, und rannte in die Ecke, wo der kahle Wandfleck zu sehen war. Er drückte an eine Stelle und plötzlich sprang eine Tapetentür auf, hinter der ein rotseidener Vorhang sichtbar wurde.
»Bleiben Sie noch, Jungfer Salome«,
schrie er und rannte an uns vorbei zu den Gerätschaften in der entgegengesetzten Ecke, von wo er mit einem weißen Papier zurückkehrte. Er schob den Vorhang zurück und wir erblickten eine Nische, in der schräg ein mächtiger Spiegel stand. Unter ihm befand sich ein Pfändchen, in das Herr Leisegang etwas aus dem Papier schüttete. Nun kam er zu uns, schraubte die Lampe herunter und entzündete ein Stückchen Papier, das er nachher in die Pfanne warf. Ein weißlicher Rauch quoll auf und die Spiegelfläche überzog sich mit einem feurigen Hauch.
»Jetzt kommen Sie, Jungfer«, sagte die Stimme des Herrn Leisegang. »So sieht sie als Seele aus, jetzt, wo sie noch nicht geboren ist.«
Ich schlich der Tante nach und verbarg mich ein wenig hinter ihr, aber ich konnte alles sehen. Die Spiegelfläche mit dem Hauch darüber war hell, als stände ein Licht hinter bläulichem, mattgeschliffenem Glas. Anfangs war nichts darauf zu sehen. Dann zeigten sich trübe Wolken und allmählich kam deutlich und deutlicher ein schönes, schlankes Mädchen zum Vorschein. Ein Bild und doch wie lebendig. Sie war lebensgroß zu sehen, der Spiegel reichte vollständig dazu aus, ihr Haar war gelöst und sie trug kein anderes Kleidungsstück als ein langes, einfaches, silberweißes Gewand. Man konnte die Äderchen an ihren Schläfen schimmern sehen und einmal legte sie die Hand über die Augen, als ob sie weit in die Ferne blickte, und dazu lächelte sie wunderlich. Dann wurde das Bild blasser und als der Hauch vor dem Spiegelecken zu schwinden begann, zog Herr Leisegang wieder den seidenen Vorhang darüber. Es war fast ganz dunkel um uns. Ich hörte einen Stuhl knarren. Sonst regte sich nichts. »Herr Leisegang«, sagte die Tante. Keine Antwort. Sie ging und schraubte die Lampe empor. Da saß der kleine Herr Leisegang auf einem Stuhl zur Seite des Vorhangs, hatte die Arme über die Lehne gelegt und den Kopf hinweg vergraben und schüttelte ihn langsam, dass der ganze Zopf hinten sich wie ein Rattenschwanz hin und her bewegte. Ich dachte mir, dass er weinen müsse. »Leben Sie wohl, Herr Leisegang«, sprach Tante Salome lauter. Ich hätte ihr Gesicht noch nie so ernsthaft und traurig gesehen wie in diesem Augenblick.
Der Alte gab kein Zeichen von sich, dass er ihre Worte gehört hatte. Er veränderte seine Stellung auch dann nicht, als Tante Salome mich beim Arm ergriff und mit mir das Zimmer verließ. Auf der Straße presste sie heftig meinen Arm. »Du wirst über das schweigen, was du gesehen und gehört hast. Versprich mir das«, sagte sie. »Ja, ganz gewiss, Tante«, gab ich zur Antwort. Seitdem waren wir öfter beim Herrn Leisegang und er bei uns. Zuweilen ging ich oder Tante Salome auch alleine hin. Er brachte mir allerlei chemische und physikalische Experimente bei und machte mir andere zu meiner Ergötzung vor, die er mich nicht lehrte. Die Tapetentür mit dem Brautspiegel dahinter habe ich noch manchmal offen gesehen, wenn Leute mit ihren Anliegen wegen des Heiratens zu ihm kamen. Er ließ sie dann ein paar Augenblicke in den Spiegel sehen, meist so, dass sie es gar nicht merkten. Dann schickte er sie fort und bestellte sie auf ein andermal. Kaum waren sie hinaus, so schloss er die Läden, zündete das Pulver in dem Pfändchen an und dann gab es jedes Mal ein Bild im silberweißen Gewand oder in einem ähnlichen schwarzen. Dies waren schon Verstorbene, viele auch in gewöhnlicher, menschlicher Kleidung, das waren die, welche noch lebten. Die Letzteren befanden sich immer in einer Stube oder mit irgendeiner Umgebung im Freien. Hatte er einmal einen Bittsteller in den Spiegel blicken lassen, so durfte niemand anderes vor denselben treten, bis der Hauch des Pulverdampfes ihn überzogen hatte. Ich tat es einmal und er riss mich in hellem Zorn weg. Dann aber besann er sich, fing an zu lachen und hieß mich das Bild genauer ansehen, das nachher zum Vorschein kam. Es war ein kleines, blauäugiges Wickelkind, das eben aus vollem Hals schrie und kirschbraun davon im Gesicht war. »Haha«, lachte er, »ist schon da, ist schon da. Wir können uns gratulieren, junger Herr.« Und dabei fasste er mich in den Haaren und schüttelte mich hin und her. Er nannte mich nämlich nie anders als junger Herr. Als ich später nach Hause kam, war ich ganz atemlos. »Tante Salome«, sagte ich, »heute habe ich beim Herrn Leisegang meine zukünftige Frau gesehen. Sie ist schon da, aber sie war noch ein Wickelkind.« »Herr Leisegang hätte auch etwas Besseres tun können«, warf Tante Salome hin. »Hast du deinen künftigen Mann auch schon gesehen, Tante?«, fragte ich. »Denk an deine Schularbeiten«, sagte sie heftig, drehte sich um und setzte sich an das Fenster. Sie hatte einen hochroten Kopf an meiner Frage und sah ungewandt zum Fenster hinaus, und ich hätte schwören mögen, dass ich ein paar Mal die Augen wischte. Eines Tages stolperte ich die dunkle Treppe in dem Häuschen an der Mauer hinauf. Mit einem Mal hörte ich einen lauten Schrei im Zimmer, der von niemand anderem als dem Herrn Leisegang herrührte. Als ich schüchtern anklopfte, bekam ich keine Antwort, und als ich dann öffnete, da lag der kleine Herr Leisegang ausgestreckt auf dem Boden vor dem Spiegel. Der war hell und das Zimmer dunkel. Der Alte wandte den Kopf zu mir herum und sprang plötzlich auf, und indem er mich bei den Schultern packte, riss er mich vor den Spiegel. »Nein, ich bin nicht blind, bin nicht blind«, sagte er zitternd vor Aufregung. »Hey, junger Herr, was sehen wir da, was sehen wir da?« »Nichts«, antwortete ich. »Nichts. Es ist richtig, ich sehe nichts mehr von ihr, und er sieht auch nichts.« Und damit stülpte er seinen Dreispitz auf, nahm seinen Bambus und stürmte hinaus und die Treppe hinunter. Ganz verdutzt stand ich in der dunklen Stube allein und sah, wie der Hauch vom Spiegel lief und wie letzterer auch dunkel wurde. Mir wurde unheimlich zumute und ich schlich mich fort. Als ich nach Hause kam, fand ich einen Leisegang bei der Tante. Er war noch immer in großer Aufregung und die Tante war es auch ein wenig, aber ich konnte nicht erfahren, weshalb. Wieder verging eine lange Zeit, wohl ein Jahr. Es war ein schöner Sommerabend und ich ging mit Tante Salome zu dem Alten. Er empfing uns mit großer Feierlichkeit und über sein ganzes Wesen war eine tiefe Rührung ausgegossen. »Es ist gut, dass Sie kommen, Jungfer Salome«, sagte er. »Sie sollen sie sehen, jetzt ist sie auf die Welt gekommen.« »Also wirklich«, rief die Tante kopfschüttelnd. Er schlug wieder die Läden zu, drückte die Tür vor dem Brautspiegel auf und sah hinein. Das Pulver flammte auf, der glimmende Hauch lief darüber und wir saßen auf zwei Sesseln davor und warteten. Und was zum Vorschein kam, war wieder ein Wickelkind. »Ich dachte erst, es wäre das meine«, stieß die Tante Salome an und flüsterte ihr zu. »Das ist sie, Tante, das ist sie!« Aber da lachte der Alte, der meine Worte gehört hatte, und sagte mit gerührter Stimme, »Ey, wir denken, wie unsere bleibt ewig ein Wickelkind. Das ist meine Braut, junger Herr.
Das ist das Schwarzköpfchen des alten Herrn Leisegang.
Und ich verstand ihn. Die Frau, die eigentlich Herr Leisegang hätte haben sollen, war nun doch noch bei seinen Lebzeiten geboren worden.
»So spät, liebwerteste Jungfer Salome«, klagte Herr Leisegang mit unterdrückter Stimme. »Es ist doch zu spät. Nur das eine Glück wünschte ich mir, dass ich sie noch sehen könnte, ehe meine alten Augen sich schließen.«
»Können Sie nicht erfahren, wo sich das Kind befindet?«
»Wie soll ich das?« seufzte der Alte. »Ich habe kein Glück, Jungfer. Darum wird sich der Zufall meiner auch nicht erbarmen.«
Und er hatte doch eine Art von Glück, der gute alte Herr Leisegang, freilich erst sehr viel später. Und es war doch nur ein Blitz von Glück. Ich hatte die niederen und hohen Schulen durchlaufen und war wohlbestallter Amtsrichter geworden. Es war wohl 18 Jahre später, als ich in den Ferien die Tante Salome besuchte, die ich lange nicht gesehen, und ich erkundigte mich in der ersten Stunde des Wiedersehens gleich nach dem Alten. »Er lebt noch«, sagte die Tante, »aber er ist recht schwach und geht jetzt wenig aus. Er wartet noch immer, dass ihm ein Zufall seine Braut zuführen könnte.«
»Es ist doch eine sonderbare Geschichte, die mit dem Spiegel«, meinte ich.
Ich war nämlich sehr ungläubig geworden und bildete mir manchmal ein, ich hätte alles das, was mir von dem Brautspiegel im Gedächtnis war, als Kind bloß nicht scharf genug angesehen, indem alles natürlich zugegangen wäre und Herr Leisegang sich nur einen Scherz mit uns gemacht hätte. Die Tante antwortete bloß ein kurzes »Ja«, dann sprach sie schnell von etwas anderem. Mir aber wollte der Herr Leisegang und sein Brautspiegel nicht aus dem Sinn, und ich benutzte einen freien Augenblick gegen Abend, um den Alten aufzusuchen. Als ich von der kurzen Straße in das Mauergässchen abbiegen wollte, kam eben ein Wagen zum Tor hereingefahren. Ein paar wilde, feurige Pferde zogen ihn, und ich blickte etwas ängstlich auf den Kutscher, der die Augen halb geschlossen hatte und auf dem Bock hin und her schwankte, als wollte er einschlafen. In dem Wagen saß ein schönes, junges Mädchen. Und merkwürdig, es wollte mich bedünken, als hätte ich vor längerer Zeit dieses Gesicht schon gesehen. Ich zog meinen Hut, und sie lächelte und verneigte sich ein wenig. Wer konnte das sein? Den alten Mann traf ich an einem Lehnstuhl am Fenster sitzend, und ich erschrak, so verfallen sah er aus.
»Hey, junger Herr«, sagte er müde, »ist hübsch, dass wir noch einmal zu dem alten Krüppel, dem Leisegang, kommen. Wäre lange schon gern gestorben, der alte Leisegang, aber die da, die lässt ihn nicht sterben.«
Und damit zeigte er den Winkel mit der wohlbekannten Tapetentür. »Kann ich sie nicht noch einmal sehen?«, fragte ich, während er meine Hand ergriff.
»Versteht sich! Versteht sich!«, rief er und wurde plötzlich lebendiger. »Kennen Sie ja von den Windeln auf, versteht sich!«
Er richtete sich mit einer Kraft auf, die ich ihm nicht mehr zugetraut hätte, und er nickte mir freundlich zu, als ich eilte, um an seiner Stadt die Läden zu schließen.
»Ein bisschen auf die Seite treten«, hörte ich ihn dann sagen. »Wir wissen das schon.«
Ich trat beiseite und sah neugierig zu, wie er das Übrige zurüstete. Es geschah alles, wie ich es von meiner Knabenzeit in Erinnerung hatte. Die Spiegelfläche schimmerte endlich hell auf, und ich war im Begriff vorzutreten. Da ereignete sich etwas Unerwartetes. Herr Leisegang tat einen Schrei, einen furchtbaren, marktdurchschütternden Schrei, und fiel auf den Stuhl beim Fenster.
»Sie ist da! Oh, du gnädige Vorsehung, sie ist in derselben Stadt wie der närrische alte Leisegang. Sie sitzt in einem Wagen und der hält vor dem schwarzen Adler draußen.«
So stöhnte und jubelte der alte Herr Leisegang. Mit einem Satz stand ich vor dem Spiegel. Und richtig, da war sie gewesen, das schöne junge Mädchen in dem Wagen mit dem verschlafenen Kutscher auf dem Bock. Da stand der Wagen und sie stieg eben aus. So natürlich war alles, dass ich meinte, zu springen zu müssen, um sie zu stützen. Aber ich hatte schon etwas anderes zu stützen, nämlich den Herrn Leisegang. Der war wieder aufgestanden und umklammerte meinen Arm wie einen Schraubstock.
»Ich will zu ihr«, ächzte er. »Nur ein einziges Mal will ich sie leibhaftig sehen und ihr kleines weißes Händchen anfassen.« »Ach, mein liebenswertester junger Herr, wir werden den alten Herrn Leisegang in den schwarzen Adler bringen. Den armen alten Leisegang, der uns so lieb gehabt hat. Ich bin ein glücklicher Mensch. Wie schön sie ist, liebenswerter junger Herr. Da steigt sie wieder ein. Sie wird wieder fortfahren. Hilfe, schnell, schnell! Oh, du blutiger Heiler, sie wird fortfahren, ehe ich sie gesehen.
Ich hatte ihn im Arm und bückte mich zu ihm nieder. Er ächzte und stöhnte und seine verkrüppelte Brust arbeitete wie im Krampf. Plötzlich hörte ich in dieser Brust ein Geräusch, als ob eine Uhr abläuft, in der die Kette gesprungen ist. Er wurde mir so schwer und unbehilflich im Arm. Der arme Herr Leisegang war tot. In diesem Augenblick tat der Spiegel einen Krach und ich sah empor. Der goldflimmernde Hauch löste sich auf und mitten durch den Spiegel lief ein klaffender Sprung. Ich war außer mir. Ich legte den alten Herrn in seinen Stuhl und setzte ihm die Zopfperücke fest, die zur Seite gerutscht war. Und dann stürzte ich davon. Ich wollte zum Schwarzen Adler. Es war mir, als müsste ich sie wenigstens zur Leiche des armen Herrn Leisegang führen und ihr alles erzählen. Als ich atemlos draußen vor dem Tor am Ende der Hauptgasse anlangte, wo der Schwarze Adler lag, da war sie richtig fortgefahren. Niemand hatte sie gekannt. Ich lief auch noch die Chaussee hinaus. Draußen, weit draußen, rollte ein Wagen und in dem Wagen saß die Braut des Herrn Leisegang, dem das Herz zersprungen war.